Gut, ich übergehe jetzt auf deutsche Sprache. Für mich ist das persönlich immer etwas einfacher. Aber wisst ihr, jedes Mal, wenn man sich vorbereitet, muss man darüber nachdenken, was will man sagen. Weil immer wieder prüft Gott mich selber in dem, was ich gesagt habe. Und zwar, gerade dieses Mal, wir hatten uns am Donnerstag mit Brüdern versammelt. Und Gott hat zu mir durch sein Wort in Hiob gesprochen und hat mir diese Frage gestellt. Bist du so einer? Die Predigt habe ich genannt, fromm vor Gott. Fromm vor Gott. Vor Menschen können wir fromm aussehen. Vor Menschen können wir gut sein. Die Menschen können über uns Gutes sprechen. Aber wie sind wir vor Gott? Das ist die deutlich wichtigere Frage. Wie bin ich vor Gott? Wie sieht mich Gott? Hiob 1, Vers 8. Da sprach der Herr zu Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Hast du so einen Menschen gesehen? Liebe Geschwister, lieber Freund, was ist bei dir? Was meinst du, wie sieht Gott dich an? Kann Gott auch dich so anschauen wie Hiob? Kann Gott auch wegen dir sagen, hast du so einen Menschen gesehen? Wie immer muss ich mich ja selber prüfen, wie immer muss ich ja selbst über mich dann nachdenken und mich fragen, wie sieht mich Gott? Immer wieder, wenn ich irgendein Problem habe mit Gesundheit oder irgendein Unfall oder irgendwas, frage ich, Herr, leide ich jetzt wegen meiner Sündenwille? Willst du mir etwas zeigen oder leide ich wie Hiob? Meistens muss ich mir selbst sagen, also wie Hiob leidest du ganz bestimmt nicht. Du würdest ja nicht mal in der Nähe von Hiob stehen. Wenn Gott dich ansieht, ja, du bist sein Kind, du bist gerettet und Jesus ist dein Vater. Aber wie stehe ich vor Gott? Dann habe ich mir eine andere Frage gestellt. Wie sieht sich Hiob in dieser Situation? Sieht er sich als untadelig, als rechtschaffend, als gerecht vor Gott? Liebe Geschwister, was meint ihr? Wie sieht sich Hiob gegenüber Gott? Interessant war, als seine Freunde gekommen waren und die haben versucht, ihm seine Sünde aufzuzeigen, so hat Hiob immer wieder verneint. Nein, ich war immer recht vor Gott. Ich habe alles für Gott getan. Alles, was ich dachte, alles, was ich überlegte, alles, was ich tat, sollte Gott dienen. Und genauso hat ihn ja der Herr gesehen. Interessant war, die anderen Freunde, die gekommen waren, um Hiob zu helfen, sie kannten sowas noch gar nicht, dass Gott, dass Mensch leidet, einfach weil Gott es so wollte. Sie haben es auch immer so gesehen, wenn ein Mensch leidet, dann leidet er um seine Sünden willen. Hiob war gerecht vor Gott. Lieben, wie seid ihr? Seid ihr auch gerecht vor Gott? Wo ist euer Herz? Mit welchen Herzen seht ihr Gott an? Das ist immer wieder dieselbe Frage. Herr, hier bin ich, da bist du, du bist überall, du bist allwissend. Wie stehe ich vor dir? Ich habe vor kurzem einen Ausschnitt aus Spiegel gesehen. Spiegel ist ja so eine Zeitschrift, falls einer das gelesen hat. Das war das Jahr 1992. 1992. Wer ist schon in Deutschland gewesen 92? Familie Runge, ja? Ach, Lena, du auch? Also fünf Personen, sechs Personen vielleicht, die waren hier in Deutschland, 1992. Und da stand folgendes Artikel, das schrieb einer von den Gelehrten, und er sagte, die Menschheit, die geht jetzt verloren. Da hat mit Glauben nichts zu tun gehabt. Er sagte, die ganzen Rohstoffe, ja, werden ausgebeutet.
Die Luft wird immer unreiner. Die Menschen bringen sich um. Also noch eine kleine Zeit, dann geht alles verloren, die ganze Menschheit. So, nun sind schon fast 30 Jahre vergangen. Ich denke mal, wenn dieser Mensch heutzutage noch leben würde, so würde er sagen, vielleicht 1992 war ja die Welt noch ganz in Ordnung. Heute ist es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja? Und wenn dieser Mensch heutzutage leben würde, so würde er sagen, ja, jetzt sieht man, dass die Welt verloren geht. Jetzt sieht man, dass es alles dem Ende zunaht. Die Bibel hat das aber schon immer wieder gesagt. Lieben, wir leben mit euch in dieser Welt, auf dieser Erde, auf diesem schönen blauen Planeten. Und das ist wunderbar. Wir genießen alles, was wir genießen können. Wir bauen Häuser. Ja? Wir fahren in Urlaub. Wir machen irgendwelche Pläne. Wir sehen zu, dass Menschen zu Jesus kommen. Aber es wird nicht immer so sein. Gott hat es schon vorhergesagt oder so sogar gemacht, dass die Erde irgendwann nicht mehr da ist. Der Spiegel hat in dem Recht gehabt, weil die immer wieder gesagt haben, es wird ungemütlicher. Und die Bibel hat Recht, wenn die sagt, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde. Liebe Geschwister, liebe Freunde, teilweise wollen wir mit euch hier auf dieser Erde Wurzeln schlagen. Wir wollen zusehen, dass wir uns hier gemütlich machen. Wir wollen zusehen, dass wir hier unsere Zukunft bauen. Aber teilweise vergessen wir einfach, es wird ein neuer Himmel sein und eine neue Erde. Offenbarung 21,1: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir als Christen, wir müssen eigentlich alle Optimisten sein, oder? Immer optimistischen Leben, immer wieder daran denken, es wird was Neues. Auch wenn hier alles kaputt geht, wird doch was Neues sein. Keine Katastrophe soll uns aus der Bahn werfen. Keine Krankheit soll uns aus der Bahn werfen. Wir haben mit euch eine Perspektive. Es wird etwas Neues geben. Gott möchte sein Reich nicht hier auf der Erde bauen. Gott möchte sein Reich später woanders bauen. Klar, hier ist die Gemeinde da. Klar, hier sind seine Auserwählten da. Klar, versammeln sich die Menschen, um Gott zu preisen. Aber diese Erde wird eines Tages nicht mehr da sein. Die Frage ist aber für uns, für jeden von uns. Wird jeder von uns, der sich hier befindet, eines Tages im Himmel sein? Das ist die wichtigste Frage, die wir überhaupt stellen. An Hochzeitstisch bei dem Herrn, wenn es soweit ist, ist Platz für jeden von uns. Dort wird jeder eingeladen. Dort wird für jeden was vorbereitet. Aber die Frage bleibt immer wieder da. Bist du bereit? Bist du Gottes Sohn? Oder bist du Gottes Tochter? Bist du dabei? Liebe Geschwister, als wir Unterrichtseinheiten hatten in deutscher Sprache jetzt gerade für Taufvorbereitung. Das war die wichtigste Frage. Bist du sein Kind oder bist du nicht sein Kind? Bist du wiedergeboren oder bist du nicht wiedergeboren? Drei biblische Wahrheiten, die wir heute einfach besprechen wollen. Die erste Wahrheit: Nicht jeder, der stirbt, kommt automatisch in das Reich Gottes, sondern jeder Mensch, der stirbt, kommt erstmal in das Gericht Gottes und dort wird entschieden, wo du deine Ewigkeit verbringst, bei Gott oder nicht bei Gott. Hier auf der Erde, die wichtigste Frage, bin ich mit Jesus oder bin ich gegen Jesus? Es gibt keine Dritte. Die Menschen versuchen immer wieder irgendwelche Auswege zu suchen, die Menschen versuchen einen Mittelweg zu finden, aber es gibt nur diese zwei Wege. Mit Jesus oder gegen Jesus? Auf seinem Weg oder gegen ihn? Es gibt ja so eine findliche, so eine gute Anwälte hier gerade in westlichen Ländern, wahrscheinlich gibt es ja überall. Die haben ein Gesetz und die versuchen in dem Gesetz immer wieder Schlupflöcher zu finden.
Das heißt, sie leben nach dem Gesetz, aber trotzdem, ja, versuchen sie dieses Gesetz zu umgehen. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, wenn wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen, da gibt es keine Schlupflöcher. Überhaupt nicht. Da werden wir vor Gott stehen und werden sagen, Herr, hier stehe ich. Wir sagen immer wieder, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich kann nicht meinen Anwalt mitnehmen. Ich kann nicht mein Reichtum mitnehmen. Ich kann gar nichts mitnehmen. Ich stehe so vor dem Herrn, wie ich bin. Zweitens, die Gottlosen kommen nicht in das Reich Gottes. Das ist jedem von uns bekannt. Die Menschen, die Jesus verleugnen, die Jesus nicht hinterhergehen wollen, die werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist keine Wahrheit, die wir neu erfinden müssen. Viele sagen uns heutzutage, ich will von Gott nichts wissen. Furchtbar wird es denen ergehen, Offenbarung 21,8, furchtbar wird es denen ergehen, die mich verleugnen und die von mir abgefallen sind, den Mördern, den Ehebrechern, denen die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben, den Lügner und Betrügern. Sie alle werden für immer von Gott getrennt. Ich hoffe, dass keiner von uns dieser Gruppe angehört. Wir gehen alle mit euch in die Gemeinde, wir wollen alle Jesus anbeten. Wir erinnern uns jetzt gerade an seine Auferstehung und wir sagen, Jesus lebt. Das war die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe, die ist deutlich schlechter dran. In das Reich Gottes kommen nur die Christen, die Kinder Gottes sind. Liebe Geschwister, liebe Freunde, und darüber müssen wir etwas länger sprechen. In das Reich Gottes kommen nur die Menschen, die wiedergeboren sind. Nur die Menschen, die ihr Leben lang Jesus nachgefolgt haben, oder nicht die Leben lang vielleicht, die sich bekehrt haben, auch wenn es ein Schächer auf dem Kreuz ist. Viele Menschen heutzutage sagen, ja, ich bin Kind Gottes, ich glaube an Jesus, ich folge ihm. Aber folgst du ihm vom ganzen Herzen? Nochmal von Hiob 1,8. Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Wisst ihr, wann dieses Buch geschrieben worden ist? Buch Hiob? Das steht so ziemlich am Anfang, ja? In der russischen Bibel denke ich mal auch. Nach Chronik steht das bei mir. Wann wurde Buch Hiob geschrieben? Ungefähr, wisst ihr das? Weiß keiner. Aber man geht davon aus, dass das erste Buch überhaupt war. Ja? Man geht davon aus, dass das wahrscheinlich Mose mitgeschrieben hat, weil in diesem Buch sind keine Patriarchen. In diesem Buch ist sogar Dinosaurier beschrieben. Könnt ihr gerne lesen, könnt ihr nachprüfen. In diesem Buch sind viele Wahrheiten aufgemacht. Interessant ist, der sagt, keines seinesgleichen. Es waren Menschen da, die geglaubt haben, aber war keiner wie Hiob. Lieben, sein Herz war komplett bei Gott. Der wollte alles für den Herrn machen. Da war Christus nicht mal da. Aber trotzdem sagt Gott über ihn, ein rechtschaffender Mann, der das Böse meidet. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie ist das bei dir? Du sagst, du bist wiedergeboren, du bist ein Kind Gottes, du möchtest Jesus nachfolgen. Wo ist dein Herz? Bist du mit dem ganzen Herzen dabei oder bist du mit dem halben Herzen dabei? Ein ganzer Christ bist du ja nicht dann, wenn du sündlos bist. Ein ganzer Christ bist du nicht dann, wenn du alles richtig tust. Ein ganzer Christ bist du dann, wenn du vom ganzen Herzen Jesus nachfolgst. Uns begegnen immer wieder Menschen, davon hat heute etwas Maxim gesprochen, die immer wieder sagen,
Na klar bin ich ein Christ. Na klar folge ich Jesus nach. Na klar glaube ich, dass Jesus gestorben, auferstanden ist. Aber weißt du was? Das, was ihm uns sagt, durch die Bibel, es ist nicht mehr modern. Ich kann doch mit meiner Freundin leben. Wir sind doch wie ein Ehepaar. Ich kann doch rausgehen und Disco tanzen. Ich kann doch machen, was ich will. Ich will doch über mein Leben selbst entscheiden. Meiner Meinung nach, sagen viele Christen heutzutage, muss man das Wort nicht so genau nehmen. Wisst ihr, das ist die Sprache der halben Christen. Christen, die nicht ganz bei dem Herrn dabei sind. Christen, die nur mit der Hälfte des Herzens dabei sind. Und die Frage zu euch heute, was ist mit dir? Bist du ein ganzer Christ oder bist du ein halber Christ? Offenbarung 3, 15. Ich weiß, dass ihr weder kalt noch warm seid, wenn ihr nur eines von den beiden wäret, aber ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lauwarm. Mit anderen Worten sagt der Herr, das ekelt mich an und ich werde euch aus meinem Mund ausspucken. Ich denke mal, jeder von uns hat schon die Erfahrung gehabt, wo ihm etwas zu essen gegeben worden war. Der hat es probiert und das hat ihn angeekelt. Ja? Manche übergeben sich sogar oder manche spucken es sofort aus. Und so spricht der Herr über die halben Christen. Das ekelt mich an. Ich würde euch sofort ausspucken. Jesus würde sagen, vielleicht, ihr seid zum Kotzen. Ja? Ganz so stark würde er vielleicht nicht ausdrücken, obwohl, weiß ich nicht, früher wurde ausdrucksweise noch deutlich verständlicher als jetzt. Aber zumindest, wenn wir etwas Ekliges im Mund haben, wir spucken es sofort aus. 10 Jungfrauen, Matthäus 25, 1 bis 13, kennen wir sehr, sehr gut. Lasst uns das einmal zusammen lesen. Denn am Tage des Gerichts, wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Aber nur 5 von ihnen waren so klug, sich mit ausreichend Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen waren dumm und dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Ich lese jetzt extra aus einer alten Übersetzung, dass ihr hört, wie die Bibel früher gesprochen hat. Gerade meine Bibel sagt, die waren töricht, ja, und die Luther sagt, die waren dumm. So werden die Menschen bezeichnet. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit Geschrei aufgeweckt. Der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns von eurem Öl. Unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworten, unser Öl reicht gerade für uns selber. Geh doch in den Laden und kauf euch selber Öl. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für Lampen hatten, gingen mit ihm und in den Festsaal. Da wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch in welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Mit diesem Gleichnis spielt Jesus gerade auf die halbe Christen ein. Liebe Geschwister, liebe Freunde, auf die halben Christen spielt Jesus ein und sagt, seid immer wieder bereit. Wir kennen diesen Gleichnis, alle in- und auswendig. Wir kennen die Gebräuche, die früher waren. Wir kennen, dass die Jungfernmädels da sein mussten. Bräutigam musste sie abholen. Wir kennen, dass sie alle bereit sein mussten. Wir kennen, dass sie alle Öl mit sich tragen mussten. Aber die Schrift spricht von 5 Klugen und von 5 Törichten, Dummen. Die Dummen, die hatten sich nicht vorbereitet. Die waren nicht bereit. Sie wussten, es wird etwas passieren. Sie wussten, dass der Bräutigam kommt. Aber die waren nicht vorbereitet. Heutzutage gibt es auch viele, viele Menschen in vielen, vielen Gemeinden, die sagen, ach, es wird schon irgendwie passieren. Ach, ich werde schon irgendwie in das Reich Gottes kommen. Ach, der Herr kennt meine Probleme und der Herr macht alles, so wie es richtig ist. Der nimmt mich schon mit. Aber guckt mal, wie hart es hier zur Sache ging. Die hatten was nicht mitgehabt. Die hatten was vergessen. Die waren nicht bereit. So wird die Tür einfach zugemacht und kein Mensch kann rein. Ich denke mal, jeder von uns ist schon eine S-Bahn hinterhergelaufen, Metro. Und er weiß ganz genau, der geht die Treppen hoch und dann hört man schon dieses Piepton, dass die Türen gleich zugehen. Man versucht dann anzurennen, man rennt los und dann sieht man, wie die Tür vor deiner Nase zugeht. Zack, die Tür ist geschlossen. Und in diesem Leben können wir die nächste Bahn abwarten. In diesem Leben können wir sagen, ach, wenn ich nicht mit Metro fahre, dann fahre ich vielleicht mit Bus oder Auto oder Taxi. Das wird schon irgendwie klappen, auch wenn ich etwas später komme. In dem nächsten Leben wird es so nicht mehr sein, wenn die Tür eines Tages zugeht. Liebe Geschwister, liebe Freunde, dann ist das vorbei. Und dann ist das vorbei nicht nur für einen Tag, dann ist das vorbei für die Ewigkeit. Und das ist ja das Schlimme. Das ist vorbei für die Ewigkeit. Bist du ein halber Christ oder bist du ein ganzer Christ? Kann Gott zu dir sagen, wie wegen Hiob? So einen gibt es nicht. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Gott prüft auch mich. Immer wieder, gerade wenn ich mich vorbereite. Du bist doch lange nicht so, wie du sagst. Aber solange wir leben, solange heute heute heißt, haben wir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Haben wir die Möglichkeit, uns zu bekehren. Haben wir die Möglichkeit, Buße zu tun. Clevere Leute sind manchmal wirklich dumm. Manch ein Mensch sagt, ach, weißt du was? Ich möchte jetzt leben, wie ich will. Ich möchte das tun, was vor meinen Augen gut ist. Und wenn es soweit ist, dann werde ich mich bekehren. Nur Gott lässt sich nicht spotten. Gott sieht die Menschen, sieht die Herzen. Gott sieht unser ganzes Vorhaben. Und es kann sein, dass wir es nicht schaffen. Eines Tages sagt einer, wenn ich im Flugzeug fliege und er fallen sollte, da habe ich die Möglichkeit, mich zu bekehren. Da habe ich die Möglichkeit, diese Sekunden zu nutzen und zu Gott zu rufen. Ich habe in meiner letzten Zeit sehr viele Unfälle erlebt. Und ich würde sagen, die Zeit wird nicht sein. Manchmal ist das so schnell, man merkt überhaupt nichts. Manchmal ist das so schnell, dass man an nichts denkt. Interessante Frage hat mir ein Bruder gestellt. Was hat dir Gott durch deinen letzten Unfall gesagt? Ich konnte es nicht mal beantworten. Was hat mir Gott durch meinen letzten Unfall gesagt? Kommt zu mir ein Ungläubiger und sagt, weißt du was, irgendwie hast du ja richtig Pech mit deinen ganzen Unfällen, mit dem, was passiert. Ich sitze so da, ich überlege, ich sage, weißt du was? Ich denke mal, das ist eher umgekehrt. Ich habe ja richtig Glück mit meinen ganzen Unfällen. Gott spricht zu mir, Gott bewahrt mich. Gott zeigt mir den Weg und sagt mir immer wieder, dein Leben kann heute und jetzt abreißen. Du lebst, weil meine Gnade über dich ist. Du lebst, weil ich dich schütze.
Matthäus 7, 26, klug ist, wer meine Worte hört und tut. Und dann später sagt er, wer meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist dumm. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Gott hat uns sein Wort hinterlassen. Gott gibt uns immer wieder die Möglichkeit, dass wir darin lesen und dass wir einander stärken. Und Gott sagt, lese, dann bist du nicht dumm. Tu nach meinem Wort, dann bist du klug. Dann bist du wie diese fünf Jungfrauen. Dann bist du bereit, eines Tages bei ihm zu sein. Nur die Dummen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. So eine Ausdrucksweise hören wir und sehen wir heute immer wieder, dass die Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Nun, liebe Geschwister, oft trennen wir Menschen, die draußen sind, die an Jesus nicht glauben, und Menschen, die drinnen sind, die an Jesus glauben. Aber die, die in der Gemeinde sind und die an Jesus glauben, die können ja auch ganz oft töricht handeln. Die können ja auch ganz oft sagen, ja, Jesus gibt's, aber ich möchte nach meinen Regeln leben. Ich möchte auf zwei verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ich möchte in der Gemeinde sein und frohe Christ sein. Ich möchte aber der Welt angehören und da alles auskosten, was auszukosten gibt. Kann man das tun? Für eine bestimmte kleine Zeit ja. Es funktioniert. Für eine kleine Zeit kann man sagen, man kann es versuchen. Man kann versuchen, mit einer Klappe zwei Fliegen zu klatschen. Aber es wird nicht auf Dauer sein. Du kannst nur zu einer Hochzeitsgesellschaft zugehören. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wird das die richtige Entscheidung sein. Ohne Lampe, ohne Öl läuft bei Jesus gar nichts. Wir wissen ja, Öl, das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Du kannst in der Gemeinde sein, du kannst froher Christ sein, du kannst dienen, du kannst alles tun. Aber wenn der Heilige Geist dich nicht führt, so wirst du auf dieser Hochzeit nicht dabei sein. Liebe Geschwister, viele, gerade hier in Deutschland, Menschen, die sagen, wieso, ich habe mich doch taufen lassen. Dann holen sie sogar ihr Taufschein und sagen, hier, ich bin ein Christ. Da habe ich mich bekehrt, da habe ich mich taufen lassen, ich bin ein Christ. Stellt euch vor, wenn dieser Mensch keinen Geist bekommen hat. Stellt euch vor, wenn dieser Mensch sich taufen lassen hat, aber der war nur mit dem halben Herzen dabei. Was wird dieser Taufschein beim Gericht sein? Das wird seine Anklageschrift sein. Der Herr wird irgendwann sagen, weißt du was? Ja, du hast dich getauft, du gehörtest zur Gemeinde, du hast vielleicht sogar gedient, aber was hat das mit dem lebendigen Glauben zu tun? Es hat mal einer gesagt, halbe Christen, das sind die, die glauben, sie brauchen am Sonntag nicht zur Gemeinde zu gehen. Und auch die, die am Sonntag in die Gemeinde gehen, aber nur mit halbem Ohr hinhören und nur halb tun, was Gott ihnen sagt. Halbe Christen, das sind die, die Glauben haben, aber keine Tat in der Liebe tun. Und auch die, die Taten der Liebe tun, ohne Glauben zu haben. Ein anderer sagt, die Klugen ging in den Bräutigam mit beiden Händen entgegen. Die eine Hand trug die Lampe, die andere Hand die Ölkanne. Die Dummen dachten, eine Hand genügt. Lieben, als Jesus auf dem Kreuz hing, wurde er an beiden Händen geschlagen. Der war mit dem vollen Herzen dabei für uns. Als er auf Golgatha ging, hat er keine halbe Sache gemacht. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit mir? Ich muss immer wieder sagen, auch bei mir ist das im Leben oft so, dass ich gerade das, was Jesus Sache ist, mit dem halben Herzen mache. nicht ganz voll dabei. Immer irgendwelche Sachen, die mich stören. Wenn ich mal versucht habe, während der Fahrt mehrere Sachen zu machen, indem ihr sitzt am Lenkrad, ja, ihr müsst fahren, ihr müsst euch auf die Straße konzentrieren. So, dann sitzt ein Kind, was euch etwas sagt, dann klingelt das Telefon, was euch ablenkt, ihr müsst antworten, und ihr habt noch ein Getränk dabei. Auf den Autobahnen steht ganz oder stand früher ganz oft ein Schild. Und wer fährt? Du kannst gar nicht fahren. Und oft ist das mit unserem Glauben genauso. Wir werden abgelenkt von vielen verschiedenen Sachen. Wir konzentrieren uns aber nicht auf das Wesentliche. Jesus ist derjenige, auf den wir uns konzentrieren müssen. Alles andere ist schön und gut. Das muss auch da sein. Aber als Menschen müssen wir uns nur auf Jesus konzentrieren. Ein Prediger erzählte mal, nach seiner Predigt kamen zwei Mädchen zu ihm, die wollten sich bekehren. Und dann fingen sie an zu sprechen. Und dann sprachen sie über die Bekehrung, über diese Welt, dass man diese Welt lassen soll. Und dann hat er gemerkt, das ist immer so ein Hin und Her. Die Mädels, die wollen sich bekehren, aber doch nicht richtig. Und dann irgendwann, nach einer Stunde ungefähr Gespräch, hat er gesagt, wisst ihr was, wir hören jetzt auf. Ihr bekommt von mir jetzt ein reines Blatt Papier, sagt er, und ich möchte euch bitten, dass ihr Folgendes macht. Auf einer Seite schreibt ihr nur das, was euch wichtig ist für Jesus. Was müsst ihr tun, wenn ihr Jesus nachfolgt? Und auf der anderen Seite schreibt ihr bitte das, was ihr nicht lassen wollt wegen Jesus. Also was euch an dieser Welt festhält. Interessant, sagt er, am nächsten Sonntag sind sie wieder gekommen und es waren zwei Mädels, die in der Gemeinde voll integriert waren, sogar getauft waren. Sagt er, das waren junge Mädchen, so 15, 16 Jahre alt. Eine war sogar Tochter eines Predigers, sagt er, von Kind auf in der Gemeinde. Und sagt er, das war eine Eins, was sie geschrieben haben, auf Deutsch eine Eins. Sagt er, die haben so viele gute Wahrheiten aufgeschrieben, wieso es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Ja? Wegen ewiges Leben, wegen all möglichen Sachen, wegen Errettung, wegen nicht in die Hölle gehen. Er sagte, die haben alles aufgeschrieben. Und dann habe ich geguckt auf die andere Seite. Da haben die geschrieben, wir wollen nicht unser Herz ganz Jesus abgeben, wegen nur dieser irdischen Leben. Ich will mein Leben selbst bestimmen. Ich will Freund haben. Ich will Disco besuchen. Ich will in der Schule nicht Loser sein. Und so weiter und so weiter. Und selbst stehen sie vor der Gemeinde und singen lieb. Und singen ein Lied, O glücklicher Tag, als Jesus meine Sünden abgewaschen hat. Lieber Bruder, liebe Schwester, was ist mit dir? Was ist mit mir? Stehen wir auch ganz oft hier vorne oder sitzen da, fromm, aber mit halbem Herzen nur dabei? Prüfe dich, das ist sehr wichtig. Denn Gott möchte, dass jeder von uns bereit ist. Gott möchte, dass unsere Kannen voll Öl sind. Gott möchte uns ein Leben geben, und zwar ein Leben in Fülle. Ohne Öl in der Kanne haut dich Jesus in die Pfanne. Ja? Ohne Öl in der Kanne haut dich Jesus in die Pfanne. Das ist manchmal vielleicht so lustig, aber anhand dieser Geschichte sehen wir, Jesus möchte deinen ganzen Herzen. Das heißt, gib Jesus euer Leben ganz und bleibt ein ganzes Leben bei ihm. Lieben, prüft euch selber. Schaut auf euch. Wozu bist du hier? Wozu lebst du? Epheser 5, 18 steht geschrieben, werdet voll Heiligen Geist. Bittet bei Gott um Hilfe. Bittet bei Gott um Kraft. Bittet bei Gott um Heiligung. Ein geisterfülltes Leben, das besteht nicht aus irgendwelchen
Herumgetobe. Es besteht nicht aus irgendwelchen Gefühlen, wo viele Menschen uns dazu aufrufen, sondern aus nüchternen, gehorsamen Alltag. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das nennt die Bibel Heiligung. Nüchterner, gehorsamer Alltag. Ohne Heiligung, Hebräer 12,14, wird niemand den Herrn sehen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Der Herr möge uns Kraft schenken, dass wir immer auf ihn schauen und dass unser Herz so wie Herz des Hiobs sein wird. Nochmal, da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn Gott dich heute angerührt hat, du hast die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Du hast die Möglichkeit, zu beten. Und du hast die Möglichkeit, dein ganzes Herz ihm zu übergeben und sagen: Herr, ich möchte so sein wie Hiob. Ich möchte Christus nachfolgen. Ich möchte Jesus ausstrahlen. Der Herr gebe uns Gnade. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir kommen zu dir und danken dir, dass du gnädiger Vater bist. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Wir danken dir, dass du uns ermahnst. Bitte hilf jeden von uns, der sich hier befindet, mit dem ganzen Herzen da zu sein. Wir wissen, dass diese Welt dir versucht, auch die Außerwelten auf ihre Seite zu ziehen, vom Glauben abzuführen. Herr, aber wir wissen, dass du stärker bist. Deswegen möchte ich dich bitten, arbeite in jedem Herz, dass wir immer auf dich schauen. Arbeite in jedem Herz, dass wir immer voll Geistes sind und dass wir auf keinen Fall dich loslassen. Sei bitte mit uns, führe uns. Wir danken dir dafür. Amen.